Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Gespräch über philosophische Grundfragen der Philosophie, liebe Freunde, das ist die erste Sendung über Fragen der Philosophie, die jeden Menschen existenziell betreffen und höchst persönlich angehen. Wir unternehmen ein großes Werk, indem wir versuchen, in weniger als einer halben Stunde über ein so gewaltiges Thema zu sprechen, das selbst die größten Denker in der Geschichte der Philosophie nicht umfassend beantworten konnten. Und wir müssen uns fühlen, vielleicht schuldig des Fehlers, den der Philosoph Gabriel Marcel bezeichnet hat, wenn er von einem terrible Simplificateur gesprochen hat, von den schrecklichen Versimplifizierern, von den schrecklichen Vereinfachern großer Probleme. In diesem kühnen Unternehmen gibt uns vielleicht etwas Trost eine Szene aus einer Komödie von Johann Nestroy, das Mädel aus der Vorstadt. Dort stürzt eine Dame aufgeregt ins Zimmer, Frau von Erbsenstein, und Schnofall empfängt sie. Was wünschen Sie, Frau von Erbsenstein? Wahrheit wünsche ich, Wahrheit aus Ihrem Munde. Ich habe schon eine Ahnung. Und Schnofall antwortet: Wenn Sie eine Ahnung von der Wahrheit haben, dann haben Sie auch alles. Denn die größten Gelehrten haben von der Wahrheit nie mehr als eine Ahnung gehabt. Wenn also selbst die größten Philosophen von der Wahrheit nie mehr als eine Ahnung gehabt haben, dann können auch wir uns in dieser Sendung damit begnügen, einige grobe Grundrisse, einige Ahnungen von dem zu bekommen, was eine Philosophie der Wahrheit bedeutet. Wir stehen hier inmitten von griechischen Säulen. Und das ist bedeutsam, denn in Griechenland hat die Philosophie ihren Ursprung genommen. In Griechenland hat sie auch ihre erste große Blüte erlebt. Die Namen Sokrates, Platon, Aristoteles sind ihnen vielleicht schon geläufig. Die Tatsache, dass diese Säulen hier am Boden liegen, bedeutet auch symbolisch etwas. Die Philosophie hat im Laufe ihrer über 2000-jährigen Geschichte gewaltige Krisen durchlitten. Immer wieder hat man überhaupt daran gezweifelt, ob es möglich ist, philosophisch diese großen Fragen zu beantworten. Und man ist immer wieder an der Wahrheit verzweifelt. Wir wollen hier versuchen, den Grundstein zu legen oder zumindest einen Einblick zu gewinnen in die Versuche, die heute unternommen werden. Und auch unsere kleine Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein versucht, dazu beizutragen. Die Versuche, diese auf der Erde liegenden Säulen wieder aufzubauen. Das Haus der Wahrheit, auf dem ein menschliches, soziales und politisches und persönliches Leben steht, wieder zu erbauen und aus dieser gewaltigen Krise, die uns heute umgibt, der sechsten großen Krise, wie Baldwin Schwarz, ein großer Philosoph, gesagt hat, wieder aufzustehen. Vielleicht beginnen wir mit einem Text, in dem Friedrich Nietzsche, der atheistische Philosoph, der in der Lage war, mit großer Sprachgewalt Grundfragen der Philosophie zu stellen, diese Auswirkungen der sechsten Krise zu beschreiben. Nietzsche schreibt: Dies war die erste Gefahr, in deren Schatten Schopenhauer heranwuchs, Vereinsamung. Die zweite heißt Verzweiflung an der Wahrheit. Diese Gefahr begleitet jeden Denker, welcher von der kantischen Philosophie aus seinen Weg nimmt, vorausgesetzt, dass er ein kräftiger und ganzer Mensch in Leiden und Begehren sei und nicht nur eine klappernde Denk- und Rechenmaschine. Sobald aber Kant anfangen sollte, eine populäre Wirkung auszuüben, so werden wir diese in der Form eines zernagenden und zerbröckelnden Skeptizismus und Relativismus gewahr werden. Und nur bei den tätigsten und edelsten Geistern würde an seiner Stelle jene Erschütterung und Verzweiflung an aller Wahrheit eintreten, wie sie zum Beispiel Heinrich von Kleist als Wirkung der kantischen Philosophie erlebte. Vor kurzem schreibt er einmal in seiner ergreifenden Art, wurde ich mit der kantischen Philosophie vertraut. Und dir muss ich jetzt daraus einen Gedanken mitteilen, in dem ich nicht fürchten darf, dass er dich so tief, so schmerzhaft erschüttern wird als mich. Wir können nicht entscheiden, ob das, was wir Wahrheit nennen, wahrhaft Wahrheit ist oder ob es uns nur so scheint. Ist's das Letztere, so ist die Wahrheit, die wir hier sammeln, nach dem Tode nichts mehr und alles Bestreben, ein Eigentum zu erwerben, das uns auch noch in das Grab folgt, ist vergeblich. Wenn die Spitze dieses Gedankens dein Herz nicht trifft, so lächle nicht über einen anderen, der sich tief in seinem heiligsten Innern davon verwundet fühlt. Mein einziges, mein höchstes Ziel ist gesunken und ich habe keines mehr. Und Nietzsche fügt hinzu, ja, wann werden die Menschen wieder derart kleistisch natürlich empfinden? Wann lernen sie den Sinn einer Philosophie erst wieder an ihrem heiligsten Innern messen? Die Krise, in der die Philosophie durch Kant geraten war, hatte vor allem ihre Wurzeln in dem Gedanken, dass der Mensch nicht die Dinge an sich, nicht die Welt, wie sie unabhängig vom Subjekt ist, erkennen kann, sondern nur die Erscheinungen. Und auch hatte Kant behauptet, dass die Erkenntnis nicht, wie die ganzen Generationen der Philosophen vor ihm gedacht hatten, von den Dingen selbst, von der Wirklichkeit selbst her bestimmt ist, sondern umgekehrt, die Wirklichkeit, so wie wir sie wahrnehmen, durch das Subjekt bedingt wird. Und auf diese Situation richtet Heinrich von Kleist seine Worte über die gewaltige Krise und Verzweiflung an der Wahrheit, die er aufgrund dieser Philosophie erlitten hat. Nun aber wollen wir zu dem Thema kommen, zu dem Thema, was ist Wahrheit? Und noch eine Vorbemerkung sei mir erlaubt, nämlich um zu philosophieren, müssen Sie alle, die hier zuhören, mittun. Ich kann höchstens wie eine Hebamme einer Mutter hilft, ihr eigenes Kind zu gebären, ihnen helfen, die eigene Erkenntnis zu gewinnen. Aber die Arbeit muss jeder von ihnen selbst leisten. Die kann ihnen niemand abnehmen. Der heilige Augustinus, einer der größten Philosophen und auch Theologen der Geschichte des Abendlandes, hat den Satz geprägt, was begehrt der Mensch mehr als die Wahrheit? Können Sie sich heute mit einer solchen Aussage identifizieren?
Ja, ich frage mich, ob die Wahrheit überhaupt wichtig ist, ob wir die Wahrheit brauchen, was für einen Sinn es macht, Wahrheit zu haben.
Um auf diese Ihre Frage, was ist eigentlich Wahrheit, zu antworten, müssen wir kurz einen Überblick wagen über die vielen Bedeutungen, in denen man von Wahrheit spricht. Zunächst kann man von Wahrheit in einem Sinn reden, der uns meist nicht geläufig ist, da wir gewöhnlich nur an die Wahrheit von Aussagen, an die Wahrheit von Sätzen denken. Dennoch finden wir auch in unserer Sprache einen Bezug auf diese Wahrheit, die man als die Wahrheit des Seins oder die ontologische Wahrheit bezeichnen könnte. In einem ersten Sinn, innerhalb dieser ontologischen oder Seinswahrheit, kann man das Wahre mit dem Wirklichen identifizieren. Sie alle kennen die Erfahrung, jemand spricht von irgendeiner Begebenheit. Sie wissen nicht, ist es eine Erfindung, spricht er von einem Film oder einem Roman. So fragen Sie vielleicht, ist das eine wahre Begebenheit oder eine erfundene? Hier bedeutet das Wort Wahrheit dasselbe wie wirklich. Die Scholastiker sagen, es bedeutet die Ungeteiltheit des Seins von dem, was ist. Also bedeutet das, was wirklich existiert. Von dieser Seinswahrheit kann man aber auch in einem anderen Sinn sprechen. Man kann von ihr sprechen in der Bedeutung, dass etwas erkennbar ist. Der große Philosoph Thomas von Aquin hat im Mittelalter den Satz geprägt, dass die Wahrheit des Seins bedeutet, dass das Sein die Grundlage aller wahren Aussagen ist. Es ist das Fundament aller wahren Aussagen. Und zugleich, um das sein zu können, ist alles, was ist, erkennbar. Das ist an sich eine ungeheure Aussage, dass es nichts in der Wirklichkeit geben kann, nichts im Himmel und auf Erden, nichts jenseits des menschlichen Verstandes, was prinzipiell nicht erkennbar wäre. Also das Seiende ist wahr, weil es offen ist gegenüber dem Geist. Thomas von Aquin drückt das auch aus, indem er sagt, jedes Seiende ist dazu geboren und dazu bestimmt, von dem Intellekt erkannt zu werden. Aber auch das erschöpft noch nicht die Bedeutungen dieses ersten Sinnes, grundlegenden Sinnes von Wahrheit, die Wahrheit des Seins. Es gibt nämlich auch eine Wahrheit, die Sie auch aus Ihrer Erfahrung alle kennen. Zum Beispiel, wenn man Sie fragt, ist das Ihr Freund? Ist der Peter Ihr Freund? Und Sie sagen, er ist mein Freund, aber nicht ein wahrer Freund. Er hat mich enttäuscht, er hat mich betrogen, er hat mich verlassen. Also hier meinen wir mit einem wahren Freund, einem Freund, der dem Wesen der Freundschaft entspricht. Die Wahrheit ist hier die Entsprechung einer Freundschaft, einer Liebe, einer Trauer, einer mitmenschlichen Beziehung, dem, was diese Dinge sein sollten, dem, was ihr eigentliches Wesen ist. Man könnte hier auch von Eigentlichkeit sprechen. Und Martin Heidegger zum Beispiel spricht von Eigentlichkeit der Liebe, aber auch Eigentlichkeit des Hasses. Aber diese Eigentlichkeit ist auch noch nicht ganz, was wir mit der Wahrheit des Seins meinen. Denn wenn etwas nur eigentlich ist, aber es ist schlecht, es ist böse, wie der eigentliche Neid, der eigentliche Hass im Gegensatz zu einem ganz konventionellen, halbherzigen Neid oder Hass, so fühlen wir, dass diese Phänomene das Prädikat Wahrheit nicht verdienen. Wahrheit hat nämlich immer auch einen Wertbezug. Wenn man von wahrer Liebe, von wahrer Freundschaft spricht, meint man nicht nur das, was voll eigentlich das ist, wovon wir reden, sondern auch etwas, was etwas Gutes ist. Aber darüber werden wir in einer späteren Diskussion, in einem späteren philosophischen Gespräch noch handeln. Und schließlich, wenn die Philosophen der Antike und auch des Mittelalters und zum Teil der Neuzeit, zum Beispiel René Descartes, von der Wahrheit des Seins sprechen, sprechen sie auch im Hinblick auf Gott von der Wahrheit des Seins. Und hier ist es nicht mehr eine Entsprechung mit irgendeiner Idee, sondern die letzte Quelle, das letzte Kriterium aller solchen. Dann haben wir auch noch die Wahrheit im Auge, wenn wir von der Wahrheit des Erkennens sprechen, davon, dass der Erkenntnisakt mit der Wirklichkeit übereinstimmt, dass wir etwas so erfassen, wie es ist. Und deshalb können wir sagen, Erkenntnis, insofern sie etwas erkennt, wie es ist, ist wahr. Und schließlich können wir von der Wahrheit des Urteils sprechen, der Wahrheit, die eine Aussage wahr macht. Nicht so sehr den sprachlichen Satz, sondern den in diesem Satz ausgedrückten Urteilsinhalt, die Bedeutung dieses Satzes. Und wenn ein Satz ein Urteil ist, wenn er also behauptet, dass etwas so ist und nicht anders, dann ist er dann wahr, wenn diese Behauptung mit dem Verhalten der Dinge, mit den Sachverhalten übereinstimmt. Jedes Urteil, wenn immer wir etwas behaupten, macht einen Anspruch auf Wahrheit. Aber nicht jedes Urteil ist wahr. Wenn dieser Anspruch nicht erfüllt wird, wenn es sagt, zum Beispiel Theaetetos fliegt, aber er sitzt auf der Erde, dann ist das Urteil falsch, weil es behauptet einen Sachverhalt, der nicht mit dem übereinstimmt, der wirklich existiert. Wenn wir in dieser Weise über die verschiedenen Bedeutungen der Wahrheit gesprochen haben, dürfen wir auch die Wahrheit des Lebens nicht vergessen, einen weiteren Sinn der Wahrheit. Die Veritas Vitae, von der Bonaventura spricht. Es gibt auch eine Wahrheit, die nicht nur im Denken oder im Urteilen liegt, sondern im Leben, dass jemand dem entspricht, was er erkennt, dass also sein Leben wahr wird. Der Dalai Lama hat unlängst in einem Buch über die Ethik nach dem Jahr 2000 davon gesprochen, dass das Wichtigste sein wird für die Menschen, auch die Anhänger verschiedener Religionen, dass sie in ihrem Leben das, was sie theoretisch glauben, auch tatsächlich in den Taten zum Ausdruck bringen.
Wenn ich mit Freunden über Wahrheit diskutiere, und das kommt durchaus des Öfteren vor, ob im Berufsleben oder privat, habe ich mich immer gefragt, ob es nicht auch Theorien gibt, die wirklich begründen können, dass es Wahrheit gibt.
In Antwort auf Ihre Frage habe ich schon versucht, das Wesen der Wahrheit des Urteils etwas zu erklären. Ein Urteil ist dann wahr, wenn es aussagt, wie die Sachen sind, wenn es mit den bestehenden Sachverhalten übereinstimmt, und falsch, wenn es mit ihnen in Widerspruch tritt. Diese Übereinstimmung, die Adequatio, die die mittelalterlichen Philosophen so benannt haben, ist eine einzigartige Entsprechung zwischen Urteil und Sachverhalt, ein Zusammentreffen zwischen der urteilsmäßigen Setzung und Behauptung des Sachverhalts mit diesem Selbstverhalten der Sachen, wie Alexander Pfänder, der große deutsche Logiker, dies analysiert hat. Es gibt aber viele Auffassungen der Wahrheit des Urteils, die in eine völlig andere Richtung gehen und auch Formen des Bestreitens, dass es überhaupt diese Wahrheit gibt. So gibt es vor allem den Relativismus in all seinen Spielarten, der sagt, dass Wahrheit nur relativ auf das Individuum ist. Der Mensch ist das Maß aller Dinge, der Seienden, dass sie sind, der Nichtseienden, dass sie nicht sind, wie Protagoras das ausgedrückt hat. Andere Philosophen relativieren die Wahrheit auf unsere Gesellschaft oder Kultur oder auf eine bestimmte historische Epoche und wieder andere auf den Menschen als solchen. Aber alle diese Philosophien, von denen Edmund Husserl gesagt hat, dass fast alle modernen Philosophen solche relativistischen Ideen haben, missdeuten die Wahrheit fundamental. Es widerspricht sogar dem Sinn der Wahrheit zu sagen, Wahrheit für mich, aber nicht für dich. Denn wenn etwas mit dem Sachverhalt übereinstimmt, dann ist es wahr in sich und für jedermann. Und es kann nicht für jemand wahr sein. Es kann von jemandem für wahr gehalten werden, aber es kann nicht für ihn wahr sein. Um diesen Relativismus zu begründen, gab es allerdings viele Theorien der Wahrheit, die die Wahrheit umdeuten. Zum Beispiel die Konsenstheorie der Wahrheit. Dass Wahrheit nicht ist, dass ein Urteil übereinstimmt mit der Wirklichkeit, sondern dass es auch nach einem längeren Diskurs, über eine Frage den Konsens unter vielen oder unter manchen oder unter allen Menschen erreicht. Aber dass der Konsens, die Übereinstimmung, dass ein Urteil wahr ist, nicht die Wahrheit selbst ist, kann uns vielleicht aufleuchten, wenn wir zum Beispiel denken an den gewaltigen Kampf, den Philosophen, zum Beispiel der deutsche Philosoph Dietrich von Hildebrand, gegen den Nationalsozialismus geführt hat. Ist zum Beispiel die Aussage, dass Juden Untermenschen sind, die man töten und ermorden kann, deshalb wahr, weil ein Großteil einer Bevölkerung dieser Ansicht ist? Sicher nicht. Oder ist, wenn ein Löwe unser Dorf überfällt und das ganze Dorf sagt und stimmt überein, dass dort kein Löwe ist, ist dann diese Aussage deshalb wahr, weil sie übereinstimmen? Und wenn der Löwe über Nacht in das Dorf eindringt und Frau und Weib und Kind und Männer tötet, dann zeigt sich, dass das ein Unsinn ist, dass die Übereinstimmung darüber, dass kein Löwe vor dem Dorf ist, nichts mit der Wahrheit dieser Aussage zu tun hat. Auch Kohärenz und viele andere, Nützlichkeit, sind Theorien der Wahrheit, die versuchen, die Wahrheit in ihrem ursprünglichen Sinn als die Übereinstimmung des Urteils mit der Wirklichkeit durch andere Dinge zu ersetzen. Aber alle diese Theorien widersprechen sich auch selbst. Denn um zu sagen, Wahrheit ist nichts als Konsens, ist nichts als Übereinstimmung, muss man eben der Überzeugung sein, dass das wirklich so ist, dass also dieses Urteil wenigstens mit den Tatsachen übereinstimmt, nämlich mit der Natur der Wahrheit. So kann man die Wahrheit in ihrem Wesen als ein unentthronbares Phänomen bezeichnen, als eine verità innegabile, wie Giovanni Reale in seinem Buch über die antike Philosophie sagt, eine, die immer wieder hereinkommt, sobald man sie versucht zu leugnen. So können wir schließen, diese Ausführungen, diese Ahnung über das unermessliche Feld einer Philosophie der Wahrheit mit der Bemerkung, dass wir erkannt zu haben glauben, dass die Wahrheit der Aussage in einer besonderen Übereinstimmung des Urteils mit der Wirklichkeit, mit den tatsächlich bestehenden Sachverhalten liegt und dass sie ihr Fundament hat in der Wahrheit des Seins, in der erkennbaren Struktur und in den Kriterien und Maßstäben, die in der Wirklichkeit vorgegeben sind und die den Grund dafür darstellen, warum wir von einer wahren Begebenheit, einer wahren Liebe, einer wahren Freundschaft sprechen können. Und schließlich gibt es die Wahrheit des Lebens. Und die Philosophie besteht nicht einfach nur darin, die Wahrheit theoretisch zu erkennen, Urteile zu fällen, die wahr sind, sondern auch diese Wahrheit in der Praxis, in der Tat zu verwirklichen. Da bleibt der große griechische Philosoph, an den die Ruinen dieser Säulen uns erinnern, Sokrates, ein Vorbild. Sokrates war ein Philosoph, der nicht nur wichtige Wahrheiten, wie dass es besser für den Menschen ist, Unrecht zu leiden, als Unrecht zu tun, dass es noch schlimmer für ihn ist, Unrecht zu tun und viele andere erkannt hat und gelehrt hat, sondern er ist ein Philosoph, der bis in den Tod gegangen ist, um für diese Wahrheit, die er erkannt hatte, einzutreten. Und in dem Sinn müssen Sie und ich uns kritisch die Frage stellen, die eine junge Studentin in ihrem ersten Semester in Texas, wo ich lange Zeit gelehrt habe, an mich gerichtet hat, nachdem ich den großen Katalog der Tugenden des Philosophen, seine Wahrheitsliebe bis zum Tod, seinen Mut und so fort, die Platon im sechsten Buch des Staates entfaltet, dargestellt hatte, hat sie mich ganz aufgeregt angeschrien und gesagt, aber Herr Professor Seifert, wenn das die Philosophie ist, dann sind Sie kein wahrer Philosoph und keiner unserer Professoren an der Universität ist ein wahrer Philosoph. Worauf ich hier geantwortet habe, ganz richtig. Sie haben erkannt, dass die Philosophie, die auch die Wahrheit des Lebens einschließt, ein Ideal ist, dem wir nachstreben müssen. Philosophie ist die Liebe und Suche nach Wahrheit, noch nicht ihr voller Besitz. Und deshalb müssen Sie und ich, wenn wir über die Wahrheit und die anderen Grundthemen der Philosophie nachdenken, Schritt für Schritt uns bemühen, dieser Wahrheit näher zu kommen.